weiter mit der Patientenlösung beschäftigen. Um 15 Uhr den Schiedsverhandlung.
Ja, nach der Einführung durch den Moderator bleibt mir nur noch Folgendes zu sagen. Das Kapitel, aus dem ich lese, heißt Ausgebotet auf der Boot. Und damit ist natürlich die große Messe zum Boots- und Yachtenbedarf hier in Düsseldorf gemeint, auf der es eben auch um Textilien geht. Textilien sind ja nicht nur Dinge zum Anziehen, sondern Segelstoffe und kugelsichere Westen, um die es auch geht, gehören eben auch dazu. Und der Mann, der hier von Mord bedroht wird, ist eben ein Produzent von Hightech-Fasern. Ausgebotet auf der Boot. Beringers Nachricht auf Peter Gerrards Mailbox blieb unbeantwortet. Daher griff der Detektiv am nächsten Morgen selbst zum Telefon, um ihn zu kontaktieren. Haben Sie meine Nachricht nicht bekommen? Welche Nachricht? Es geht um Matthias Gerndorf. Das war der Typ, der neulich vor Ihrem Haus herumgelungert hat. Der Golffahrer. Sie erinnern sich? Ja, schon. Sagt Ihnen der Name was? Schweigen. Was ist? Wir besprechen das ein anderes Mal, sagte Peter Gerrard und legte auf. Später besuchte Beringer seinen Ex-Kollegen Björn Dietrich in dessen verqualmtem Büro im Krefelder Polizeipräsidium am Nordwall. Du kommst gerade richtig. Sieh dir das mal an, Barry. Worum geht es? Erkenntnisse unserer Ballistiker. In Fernsehkrimis sind die immer viel schneller fertig. Auf dem Schreibtisch lag ein Grundriss, der Haus und Grundstück von Peter Gerrard und die Nachbargrundstücke zeigte. Eine gerade rote Linie markierte die Schusslinie. Wie du dir denken kannst, geht es um das zweite Attentat auf Gerrard, als ihn die Kevlar-Weste gerettet hat. Genau. Er ging nach den Angaben, die er uns gegenüber machte, kurz auf die Terrasse, um frische Luft zu schnappen. Der Schuss wurde vom Balkon eines Nachbarhauses abgegeben. Der Täter muss dort ziemlich lange auf der Lauer gelegen haben. Und seine Bodyguards? Einer war auf der Toilette, der andere hat sich erstmal um Herrn Gerrard gekümmert und ihn gesichert. Wahrscheinlich stand er in der Schussbahn, sodass der Täter es nicht noch einmal versucht hat. Beringer deutete auf das Nachbarhaus. Wer wohnt dort? Niemand. Das Haus steht zum Verkauf, nachdem der Besitzer umgezogen ist. Beringer überlegte und murmelte bei sich, dass es dieselbe Tatwaffe war wie bei dem Pferdeanschlag. Hat ja schon der Vergleich der Projektile ergeben. Der Schuss wäre tödlich gewesen, wenn er nicht eine Kevlar-Weste unter seiner Kleidung getragen hätte, erklärte Dietrich. Beringer zuckte mit den Schultern. Bringt uns das jetzt irgendeinen neuen Ermittlungsansatz? Nein, nur die Bestätigung eines Alten. Die Sache war so akribisch vorbereitet, dass ich inzwischen fest an einen Profi glaube. Waren Patronenhülsen auf dem Balkon zu finden? Nicht auf dem Balkon, sondern unter dem Balkon. Sie sind offenbar in die Tiefe gefallen. Das macht kein Profi. Vielleicht ein Profi, der nicht wie ein Profi erscheinen will, schlug der Kommissar vor. Außerdem gibt es an den Patronenhülsen keine Fingerabdrücke, was auch für einen Profi spricht. Wenn er Latexhandschuhe trug, kann man bei ihm noch nicht einmal Schmauchspuren an den Händen nachweisen. Mein Mitarbeiter hat einiges über diesen Ferdinand Comaneci und sein dubioses Firmengeflecht herausgefunden, erklärte Beringer. Da wird irgendetwas in Krefelder Hafen vorbereitet, das euch vielleicht die Möglichkeit geben könnte, diese Organisation auszuhebeln. Lass hören, Barry. Am Nachmittag hatte Beringer seine wöchentliche Sitzung beim Psychiater. Das war eine heilige Zeit, in der ihn nichts stören durfte, gleichgültig an welchem Fall er auch arbeiten mochte. Eine Stunde in der Woche, die ihm gehörte, ihm und den Untiefen seiner Seele. In dieser Zeit stellte er sogar das Handy ab, was er sonst nicht einmal nachts tat. Als die Sitzung vorüber war und er wieder im Wagen saß, hörte er seine Mailbox ab. Seine Mitarbeiterin Vanessa hatte sich gemeldet. Ich bin hier bei Aflatex Sport und habe mich gerade mit einer Frau aus der Buchhaltung unterhalten. Durch sie habe ich erfahren, dass Frank Severin ein Gehalt bezog, das etwa doppelt so hoch war, wie in seiner Position üblich, berichtete sie. Ich denke, es muss einen Grund dafür geben. Freiwillig zahlt doch kein Arbeitgeber so viel. Das sieht man ja schon an dir, Robert. Tschüss und melde dich. Später macht er noch einen Abstecher zum Haus Oberkassel, um Regina Gerard aufzusuchen. Sie empfing ihn in einem der im englischen Jugendstil sehr individuell eingerichteten Räume. Leider ist es noch entschieden zu kalt, um sich auf die Terrasse des Rosengartens zu setzen, sagte sie. Aber bei den ersten Sonnenstrahlen im Jahr denkt man daran. Sie waren schon öfter hier, schloss Beringer aus ihren Worten. Frank und ich haben uns manchmal ein Wochenende hier gegönnt. Bei ihm zu Hause war das ja immer zu riskant. Krefeld ist schließlich eine Kleinstadt. Aber hier? Ich wusste gar nicht, dass Herr Severin ein so kulturbeflissener Mensch war. Sie unterschätzen ihn. So wie Sie auch mich falsch einschätzen. Denn ich hatte mit seinem Tod nicht das Geringste zu tun, abgesehen davon, dass ich unendlich traurig darüber bin. Aber ich habe inzwischen gelernt, solche Gefühle nicht mehr allzu stark nach außen bringen zu lassen. Da hast du dann ja aber ganz fleißig geübt, dachte Beringer und fragte laut. Sagt Ihnen der Name Matthias Gerndorf etwas? Gerndorf. Nein, tut mir leid. Es könnte sein, dass der Name mal erwähnt wurde. Irgendetwas Geschäftliches oder... Sie schüttelte den Kopf. Hat keinen Sinn, Herr Beringer. Im Übrigen habe ich von den Geschäften meines Mannes keine Ahnung mehr. In den letzten Jahren, seit ich nicht mehr im Betrieb mitarbeite, hat er mich auch nicht mehr in diese einbezogen. Ich verstehe. Das glaube ich kaum, Herr Beringer. Das glaube ich wirklich kaum. Ein paar Tage später begann die Boot. Beringer hatte bis dahin kaum Kontakt zu Gerard. Der Unternehmer ließ ihn immer wieder abwimmeln, befand sich angeblich in Meetings oder war aus irgendeinem anderen Grund nicht zu erreichen. Beringer sah ihn erst am ersten Tag der Boot wieder, wo Aflatex einen großen Stand hatte, auf dem die neuesten Segelstoffe präsentiert wurden. Der Stoff, aus dem die Zukunft ist, lautete der Firmenslogan. Beringer wurde von Vanessa Karrenbrock und Marc Lange begleitet. Gerard wirkte sehr hektisch, er schwitzte, aber das lag vielleicht auch an der Temperatur, die trotz Aircondition in der Messehalle herrschte, und der Tatsache, dass er eine Schutzweste unter dem Hemd trug. Guten Tag, Herr Beringer, schön, dass Sie hier sind. In Ihrer Gegenwart fühle ich mich doch gleich viel sicherer. Taugen Ihre Bodyguards nichts? Als ich auf die Terrasse ging, um frische Luft zu schnappen, haben die mich ja auch nicht schützen können. Er langte in seine Jackettinnentasche, zog einen Umschlag hervor, den Herr Beringer reichte. Sehen Sie mal rein. Beringer holte ein gefaltetes DIN A4-Blatt hervor. Darauf waren in ausgeschnittenen Buchstaben die Worte »Strafe muss sein« zu lesen. 3 Ausrufungszeichen. Das war heute Morgen im Briefkasten. Diese Mafia-Typen wollen mich umlegen. Das hätten sie gleich der Polizei geben und vor allen Dingen nicht anfassen sollen. Es besteht doch ohnehin keine Chance, denjenigen zu identifizieren, der das verfasst hat. Da muss ich Ihnen widersprechen. Wie auch immer, ich hatte vor der Boot einfach keinen Nerv, großes Aufsehen deswegen zu machen. Für mich ist das Allerwichtigste, dass die Messe gut über die Bühne geht. Davon hängt so viel ab. Sie glauben ja gar nicht, was hier alles für Geschäfte angebahnt werden. Wenn ich das mal in Beziehung zu meinen Umsatzzahlen setze, dann... Ich würde eigentlich gern mit Ihnen noch mal über Matthias Gerndorf sprechen. Sein Gesicht veränderte sich. Es erstarrte zu einer Maske. Der Mund wurde zu einem dünnen Strich. Chef, kommen Sie mal bitte, rief seine Sekretärin. Sie glauben es vielleicht nicht, aber auch ich muss für mein Geld arbeiten, sagte Gerard. Er drehte sich um und ging zu seiner Sekretärin, die ihm einen Mann im dunkelgrauen dreiteiligen Anzug vorstellte, der seine Aktenmappe dicht an den Koffer gepresst hielt. In den folgenden Tagen drängten sich die Besucher der Boot in den Messehallen, um sich Yachten, Jollen und Zubehör anzusehen oder wichtige Geschäfte abzuschließen. Beringer und seine beiden Angestellten lösten sich schichtweise ab. Außerdem hatte Peter Gerard noch Schutz durch die Bodyguards von Safe and Secure, die von der Messeleitung sogar eine Sondergenehmigung bekommen hatten, ihre Waffen zu tragen. Beringer hatte seine Waffe gar nicht erst mitgenommen. Er besaß zwar eine Sig Sauer P-228, zu der er natürlich auch einen Waffenschein vorweisen konnte, aber in der Praxis führte er die 16-schüssige Pistole so gut wie nie mit sich, geschweige denn, dass er sie benutzte. Und auf der Boot schloss sich jeder Waffeneinsatz eigentlich von vornherein aus. Das galt auch für die anwesenden Polizeikräfte, die Ein- und Ausgänge sicherten. Es war völlig undenkbar, innerhalb einer so dichten Menschenmasse eine Schusswaffe einzusetzen. Die Gefährdung Unbeteiligter war schlicht und ergreifend viel zu hoch und stand in keinem Verhältnis zum möglichen Nutzen. Während einer der Bootschichten, die Beringer persönlich übernehmen musste, glaubte er plötzlich in der Menge ein Gesicht wieder zu erkennen. Der unscheinbare Golffahrer, von dem er inzwischen wusste, dass er Matthias Gartendorf hieß, hielt sich an einem Stand in unmittelbarer Nachbarschaft auf und blickte immer wieder zu dem von Aflatex hinüber. Diese Gelegenheit wollte sich Beringer nicht entgehen lassen. Er ging mit schnellen Schritten auf Gerndorf zu, rempelte rücksichtslos ein paar Leute aus dem Weg und war schließlich bis auf ein Dutzend Schritte an den Mann herangekommen. Aber dieser hatte Beringer im letzten Moment bemerkt. Er eilte davon, lief durch einen Pulk von Menschen und Beringer versuchte ihm zu folgen. Wenig später blieb der Detektiv jedoch im dichten Gedränge stecken. Gerndorf war verschwunden. Wohin man auch blickte, überall Gesichter, nur das von Gerndorf war nicht dabei. Er war in der Messe untergetaucht wie ein Fisch im Wasser. »Hey, seien Sie doch nicht so rücksichtslos«, beschwerte sich jemand. »Entschuldigung, Sie sind mir auf den Fuß getreten und zwar heftig.« »Ich sagte Entschuldigung«, erwiderte Beringer ziemlich gereizt und kehrte zum Aflatex-Stand zurück. Gerhard war nicht dort. Ein potenzieller Geschäftspartner, der Geschäftsführer einer Bootsfirma, hatte ihn an Bord seiner im Rahmen der Boot ausgestellten Yacht geladen, um einen großen Segeltuchdeal abzuschließen. Gerhard war schon vorher ganz aus dem Häuschen gewesen. »Was war denn da los?«, wandte sich einer der Wachmänner an Beringer. »Ehrlich gesagt wüsste ich das auch gern«, murmelte der Detektiv. Der Publikumsandrang in der Messehalle war in den nächsten 2 Stunden so groß, dass sich die Besucher nur im Schritttempo fortbewegen konnten. Peter Gerhard war noch nicht von seinen Vertragsunterzeichnungen zurück, aber Beringer machte sich diesbezüglich wenig Sorgen. Schließlich wurde er von einem der Sicherheitsleute von Safe and Secure begleitet. Auf einmal geschah es plötzlich und unerwartet. Mehrere Männer, die Gesichter mit Sturmhauben bedeckt, die nur die Augen frei ließen, sprangen auf den Stand von Aflatex zu. Einer der Wachleute erhielt einen brutalen Faustschlag und taumelte zu Boden, und Beringer wurde niedergestoßen und konnte gerade noch einem Tritt ausweichen. Sofort begannen die Angreifer, die Dekoration des Aflatex-Standes niederzureißen. Tische wurden umgestoßen, ebenso die Ständer mit Faserproben und die aufgerichteten Modellsegel. Etwa ein Dutzend Angreifer waren an dieser blitzschnell durchgeführten Aktion beteiligt. Mehrere von ihnen warfen Farbbeutel, die beim Aufprall zerplatzten. Der Inhalt besudelte nicht nur die Vorführsegel und das Personal, sondern verbreitete auch noch einen ekelhaften Geruch, der an faule Eier erinnerte. So schnell der Angriff erfolgt war, so rasch war er auch schon vorbei. Die Maskierten zogen sich zurück, stoben in verschiedene Richtungen davon und tauchten in der Menge unter. Sobald das geschehen war, nahmen sie vermutlich ihre Masken ab und waren in der Menge nicht mehr identifizierbar. Doch Beringer fixierte seine Aufmerksamkeit auf einen von ihnen und setzte nach. Inzwischen war der Tumult ausgebrochen. Panik hatte sich breit gemacht, weil kaum jemand wusste, was eigentlich los war. Jemand rief etwas von einem Anschlag und natürlich dachten die Leute direkt an eine Terroraktion und Bombenleger. Es wurde gedrängelt und geschubst. Beringer bahnte sich einen Weg durch die Menge. Der Abstand zu den Maskierten wurde immer geringer. Schließlich erreichte er ihn, packte ihn von hinten und riss ihn zu Boden. Rechts und links wichen die Leute zur Seite. Erschrockene Schreie gellten durch die Halle. Der Maskierte rappelte sich auf und kam wieder auf die Beine. Er stürzte sich auf Beringer. Sein Schlag ging jedoch ins Leere, weil der Detektiv geschickt auswich. Beringer ergriff den Arm des Maskierten, hebelte ihn herum, sodass er ihn sicher unter Kontrolle hatte, ohne ihn zu verletzen. »Gelernt ist gelernt«, keuchte Beringer, »auch wenn es schon eine Weile her ist, dass ich sowas mal anwenden musste.« Die Umstehenden wichen, so gut es ging, zurück und sahen sich mit scheuem Interesse das Schauspiel an, das sich ihnen bot. »Wäre bitte jemand so freundlich, mit seinem Handy die Polizei zu rufen?«, fragte Beringer laut, mit durchdringender Stimme, die man eher einem Lehrer zugetraut hätte, der es gewohnt war, sich vor einem Haufen lärmender Jugendlicher durchzusetzen, als einem Ex-Polizisten. Niemand reagierte. Beringer wandte sich an einen Mann im blauen, doppelreihigen Mantel, dessen Äußeres vor allem durch die Ankerkrawatte bereits ein gewisses Interesse an maritimen Themen erkennen ließ. »Hey, Sie! Ich? Haben Sie ein Handy? Ja, sicher! Dann rufen Sie bitte die Polizei!« Der Freizeitkapitän löste sich aus seiner Erstarrung und holte tatsächlich ein Mobiltelefon hervor. Inzwischen kam jener Wachmann von Safe und Secure heran, den ein Faustschlag ins Gesicht niedergestreckt und der sich wohl erst etwas hatte erholen müssen. Seine Nase war blutverschmiert. Er zog dem Gefangenen die Sturmhaube vom Gesicht. Das Gesicht eines dunkelhaarigen jungen Mannes kam darunter zum Vorschein. »Lassen Sie mich los, Exter! Erst wenn die Polizei da ist«, kündigte Beringer an. Der junge Mann sprach einen Akzent, der für Beringers Ohren irgendwie nach Osteuropa klang. »Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie den Stand von Aflatex verwüsten sollen?«, sagte Beringer. »Das ist Körperverletzung, was Sie tun«, krächzte der junge Kerl und versuchte sich loszureißen. Aber Beringers Griff war eisern. »Und das, was Sie hier getan haben, was soll das denn sein? Eine Luftveredelung, damit man den Körpergeruch der Messebesucher nicht so stark wahrnimmt?« Es dauerte eine Weile, bis die Polizei eintraf und den Täter in Gewahrsam nahm. Er hatte einen deutschen Führerschein bei sich, der ihn als Marian Iliescu auswies, einen rumänischen Staatsangehörigen, der aber seit 10 Jahren in Deutschland lebte. Der Stand von Aflatex wurde von der Polizei zunächst einmal abgesperrt. Schließlich ging es unter anderem darum, Beweise zu sichern. Die Halle musste nach und nach geräumt werden, denn die Geruchsbelästigung war außerordentlich stark. Und solange man nicht wusste, ob möglicherweise gesundheitsgefährdende Stoffe in den Farbbeuteln gewesen waren, ging man lieber auf Nummer sicher. Als Peter Gerhardt von seiner Vertragsunterzeichnung zum Stand zurückkehrte und das deprimierende Ergebnis des Vandalismus und des maskierten Rollkommandos sah, wurde er bleich wie die Wand. »Mir geht es nicht gut«, sagte er tonlos zu Beringer, »diese Schweinehunde. Sie haben ja keine Ahnung, was für eine Arbeit in so einer Präsentation steckt und was alles davon abhängt.« Seine Stimme bebte. »Dank Herrn Beringer haben wir einen von den Kerlen der Polizei übergeben können«, informierte ihn der Aflatex-Mitarbeiter, dessen feiner, dunkelgrauer Anzug mehrere Farbflecke aufwies. Peter Gerhard nickte leicht. Seine Augen wirkten glasig und krank. Er griff sich zwischendurch in die Herzgegend und atmete schwer, so als würde er nicht genügend Luft bekommen. »Diese Schweinehunde«, flüsterte er noch einmal vor sich hin und wandte sich wieder an Beringer. »Sie haben gute Arbeit geleistet.« »Sie ist noch nicht zu Ende«, prophezeite Beringer. »Ich weiß, ich weiß. Wenn wir Glück haben, dann bekommen wir über den Kerl an die Hintermänner heran.« Gerhard lächelte matt. »Sie sind aber ein Optimist, Herr Beringer. Ich hoffe, dass dieser Bande das Handwerk gelegt werden kann. Allerdings möchte ich Sie noch über einen anderen Aspekt informieren. Rufen Sie mich an, bat Gerhard. Es geht mir hundeelend. Ich werde mir von meinem Arzt was verschreiben lassen. Es geht um Matthias Germdorf.« Peter Gerhard starrte Beringer an. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Beringer, ehrlich nicht. Davon, dass der Kerl, der in einem Golf vor Ihrem Haus herumlungerte, hier auf der Boot war und Ihren Stand beobachtet hat, kurz bevor sich dieses Rollkommando die Sturmhauben überstreifte und losschlug. Sie denken noch nicht im Ernst, dass diese beiden Dinge irgendetwas miteinander zu tun haben. Kann ich es ausschließen?« »Germdorf ist einfach nur ein Versager«, sagte Peter Gerhard und wurde dabei ungewohnt heftig. Er sprach mit einer Vehemenz, die dafür sorgte, dass sich sogar einige Polizisten umdrehten, die in der Zwischenzeit damit beschäftigt waren, den Tatort einer ersten Begutachtung zu unterziehen. »Woher kennen Sie Germdorf?« »Wir sind uns ganze 2 Mal persönlich begegnet. Das eine Mal war auf einem Empfang der Industrie- und Handelskammer Krefeld und das andere Mal war in einem Prozess, in dem er versucht hat, seine wirtschaftliche Misere anderen anzuhängen. Aber für Misserfolg im Geschäftsleben ist man ganz allein verantwortlich. Wenn ich in all den Jahren, in denen ich nun schon in führender Position im Business tätig bin, eins gelernt habe, dann das. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.«